Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Hallo Christine.
Hallo Sven.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Freust du dich auf unser Thema?
Ja, wie verrückt.
Weißt du schon unser Thema?
Ja.
Heute geht's um die Frage, ob Kinder abgehärtet werden müssen.
Endlich geht's mal darum.
Endlich? Das war ein Scherz, nehme ich an.
War ein Scherz, ja.
Ja. Mir begegnet im Alltag und auf Social Media und auch anderen Eltern ganz oft dieses Narrativ,
ja,
dass die Kinder aufs Leben vorbereitet werden müssen, mhm, und dass die verhätschelt werden, mhm, und das Leben ist kein Ponyhof und deswegen müssen die auch die sogenannte Frustrationstoleranz lernen. Und da dachte ich, wir machen mal eine Folge dazu.
Okay.
Fallen dir noch Situationen ein, wo Eltern oder meistens Großeltern auf die Idee kommen, dass das wichtig wäre?
Naja, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, unzählige. Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist schon mit Babys, die muss man mal ein bisschen schreien lassen.
Ja. Wo da habe ich das Gefühl, dass so langsam wird das immer weniger.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Zumindest in der Bubble, in der wir uns bewegen, das ist ja immer nicht so leicht, ob das außerhalb der Bubble auch stattfindet.
Von dem, was ich so außerhalb der Bubble sehe, ist das auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Thema.
Wie kommst du denn raus aus deiner Bubble?
Da kann man Suchbegriffe eingeben.
Na, ich überlege gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel an Social Media denke und so, ne, der Algorithmus hält uns ja total drin in unserer Bubble.
Ja, aber ich begleite ja auch Eltern und die haben auch eigene Eltern und so. Da höre ich das jetzt weniger als ein Thema. Das war
das
früher,
stimmt,
ein ganz großes Thema und jetzt habe ich das Gefühl, es ist eher weniger.
Ja, eins. Das hat sich verändert in den letzten 10 Jahren. Ne?
Ja.
Ja.
Das finde ich schon mal eine gute Nachricht.
Mhm.
Was mir noch einfällt, sind zum Beispiel so Schulhofkonflikte, dass, mhm, dann irgendwie insbesondere den Söhnen beigebracht werden soll, dass sie zurückschlagen,
mhm,
oder dass sie dann Kampfsport machen, mhm, damit sie sich verteidigen können.
Ja.
Also da, dass man sich da auf jeden Fall da Gedanken drüber macht, das kann ich total verstehen.
Ja.
Ich höre es öfter so raunen, wenn ein Kind vielleicht irgendwo im Supermarkt irgendwie einen Meltdown kriegt,
ja,
wegen irgendwas, dass es dann zu verwöhnt ist oder so, oder die Mutter oder der Vater hat das dann nicht im Griff oder so.
Ja, genau, das ist so ein gängiges nicht im Griff haben oder das Kind hat die Zügel in der Hand oder so.
Ja,
ja.
Oft passieren Vergleiche oder wenn Eltern sich so miteinander erzählen, was andere Kinder schon können oder so. Oder ich kenne auch diese Sprüche auch zu Kindern, du bist ja schon groß.
Ja, okay.
Das spielt aus meiner Sicht auch mit rein, also was die Erwartungen an die Kinder angeht, was sie alles können müssen, selbstständig.
So weit würdest du das fassen, ja? Also es geht jetzt nicht nur ums Abhärten, wie ich mir das Wort vorstelle, sondern es geht auch um Erwartungen generell an Kinder.
Habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht, das so krass scharf abzugrenzen. Mhm. Deswegen können wir mal gucken, wo es uns noch hinführt.
Ja, okay.
Was mir noch wichtig ist, also wann es spätestens eine Rolle spielt, ist, wenn es um die sogenannten Männlichkeitsideale geht.
Mhm.
Also besonders Jungs sollen abgehärtet werden.
Mhm. Mhm.
Obwohl ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher bin. Ich weiß nicht, was du so beobachtest bei Mädchen. Mädchen sollen ja vor allen Dingen
selbstständig sein.
Sollen sie?
Ja, also ja, das beobachte ich tatsächlich auch nach wie vor, obwohl es eine große Veränderung gab im Elternsein und wie irgendwie Kinder begleitet werden. In den letzten 10 Jahren hat sich echt viel geändert. Und trotzdem beobachte ich, dass Mädchen weniger Raum haben, um Hilfe zu bitten. Und dass die schneller selbstständig werden sollen, also was sie erwartet, ich spreche von der Erwartung, und dass sich das tatsächlich auch schon bei dreijährigen Mädchen niederschlägt, dass sie wesentlich selbstständiger sind. Wenn ich zum Beispiel so an Schlafsituationen denke, da sind das alles die Jungs, die noch gekuschelt werden müssen, um gut einschlafen zu können, und die Mädchen liegen auf ihrer Matte und schlafen alleine ein.
Ja.
Und das ist jetzt, klingt jetzt sehr verallgemeinert, das ist sicherlich nicht so, und das ist nur das, was ich beobachte.
Ja. Und deine Erklärung ist, dass es auch was mit den Erwartungen an die Mädchen zu tun hat?
Ja, die Mädchen müssen schneller mehr Verantwortung tragen, sowohl für sich als auch für die Menschen um sich herum. Die werden mehr mit einbezogen, wenn es so um die Gruppe geht. Die Mädchen sind auch die, die schneller Verantwortung übernehmen, dann das Kuscheltier bringen oder was helfen oder füttern oder so. Also das sind sicherlich alles sozialisierte Erwartungen, denen sie dann gerecht werden, ja. Es gibt auch, ne, es ist natürlich nicht schwarz und weiß, es gibt auch Mädchen, die sich weniger dafür interessieren, und es gibt auch Jungs, die fürsorglichere Strategien zeigen, aber die Regel ist, dass das, was ich beobachte, dass es eher so ist.
Spannend. Also da spielen ja die Rollen dann auch immer noch sehr, sehr stark rein. Und bei den Jungen ist es ja auch immer noch so, dass da größere Probleme gibt, wenn die jetzt öfter weinen, also dass es bei den Jungs doch mehr problematisiert wird.
Das ist ganz interessant, und das kann sein, dass der Grund die Bubble ist, in der ich mich bewege, und die Elternschaft, in der ich mich bewege, aber ich mache tatsächlich eine andere Beobachtung, nämlich die, dass Mädchen, ich sag's jetzt mal übertrieben, so ist es nicht so übertrieben, aber um es ein bisschen deutlicher zu machen, Mädchen sich eher zusammenreißen und Jungs mehr Raum kriegen für die Intensität ihrer Gefühle.
Ah, das ist sehr spannend.
Finde ich auch.
Ja.
Beobachte ich schon länger.
Ich überlege, ob jetzt gerade eine andere Folge draus wird. Ja.
Also ich finde auch, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Wir können aber auch gerne beim Abhärten bleiben, weil ich finde das schon auch ein gutes Thema, weil ich glaube, dass viele Eltern so eine Ambivalenz in sich tragen, dass sie all das, was sie so gelernt haben, was wichtig ist in der kindlichen Entwicklung und wie man sein Kind so unterstützen soll und auch, ne, mit seinen Gefühlen und seinem Wesen und seinem Selbst alles so gut begleiten einerseits, und andererseits die Welt ist, wie sie ist, und man natürlich als Eltern auch will, dass es dem Kind gut geht in der Welt und dass es nicht zerbricht dran. Und das ist schon ein wichtiges Thema, sich damit aus. Also ich glaube, das bewegt schon viele Eltern.
Ja, glaube ich auch.
Bewusst oder unbewusst.
Jetzt haben wir das andere angeteasert.
Ja.
Sollten wir uns notieren, da auch noch eine Folge zu machen.
Ja. Ihr könnt ja auch gerne noch mal Feedback geben, wenn ihr gemerkt habt, ah, das will ich auch, da will ich unbedingt mehr drüber wissen.
Aber freut euch auch jetzt auf dieses Thema. Das ist auch sehr interessant. Bitte dranbleiben. Du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst, so die Gedanken, die da eine Rolle spielen. Was mir oft begegnet ist auf Social Media, ist da der Begriff der Resilienz, der aus meiner Perspektive sehr missverständlich ist.
Mhm.
Also die Kinder heutzutage, die halten nichts mehr aus, sie sind nicht mehr resilient.
Mhm.
Und da habe ich ein bisschen recherchiert, und es gibt überhaupt gar keine Belege dafür, dass das der Fall ist, dass die Kinder oder auch die jungen Erwachsenen, auf die oft rumgehackt wird, dass die irgendwie weniger Resilienz haben als die Generation davor. Also das ist überhaupt gar keine wissenschaftliche Evidenz, gibt es keinen Nachweis für. Und früher hat man gedacht, Resilienz entsteht durch Abhärtung, und das stimmt aber nicht. Also Resilienzforschung ist sehr komplex, und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Deep Dive da rein, was Resilienz laut Forschung beeinflusst. Und da gibt es eine nicht zu unterschätzende biologische und genetische Komponente. Das ist ungefähr so bei 30%, in manchen Fällen auch bis 45%. Und das wird aber auch wieder beeinflusst durch frühe Kindheitserfahrungen, sichere Bindung, emotionale Verfügbarkeit von Bezugspersonen, Feinfühligkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit, Explorationsfreiheit. Negativ auswirken tun sich Vernachlässigung, Missbrauch, instabile oder multiple Bezugspersonen, aber auch die sogenannte Überbehütung kann resilienzhemmend wirken. Da würde ich gerne später noch ein bisschen mit dir drüber reden. Es gibt psychologische Schutzfaktoren, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstwertgefühl, Emotionsregulation, Frustrationstoleranz, das Elternhaus, die Peer Groups, Schule. Und dann gibt es auch noch zeitlich sensitive Phasen. Und eine sehr sogenannte plastische Phase ist eben Kindheit und Jugend. Das war es jetzt ganz kurz zur Resilienz. Und ich finde halt, das, wo eben dann der Streit drüber entsteht, ist, was ist jetzt eine Überbehütung, was brauchst du Frustrationstoleranz? Und da würde ich gerne jetzt mal mit dir drüber sprechen.
Okay.
Vielleicht magst du ein bisschen was über Frustrationstoleranz erzählen.
Frustrationstoleranz finde ich großartig. Ist sehr hilfreich.
Ja.
Ist sehr, sehr hilfreich, wenn man die hat. Dann ist das Leben ein bisschen leichter.
Ja.
Mhm.
Und aus deiner Sicht, wie bringt man die bei? Ist es, indem man Kinder abhärtet?
Nein. Beziehungsweise auch das kann funktionieren. Die Frage ist, was will man erreichen? Also ich denke, eine Frustrationstoleranz entsteht, wenn es Erwachsene gibt, die eigene Grenzen haben, weil dann kommt das Kind von ganz allein, ohne dass es irgendwie absichtsvoll pädagogisch irgendwo hingeführt wird, stößt es an die Grenzen der Erwachsenen und und es gibt immer wieder natürlicherweise Situationen, wo die Bedürfnisse des Kindes oder die Wünsche des Kindes nicht erfüllt werden, weil die Erwachsenen nicht mitmachen wollen. Und diese Situationen reichen aus, um eine Frustrationstoleranz zu entwickeln. Jetzt so absichtlich Situationen herzuführen, um das Kind abzuhärten, finde ich nicht sinnvoll. Da passiert einfach was anderes auf der Beziehungs- und Bindungsebene, wenn man da dieses Absichtsvolle reinbringt, finde ich.
Ja, also du meinst, die Konflikte, die einfach durch das natürliche Zusammenleben mehrerer Menschen entstehen, die reichen aus.
Die reichen aus. Es ist aber nötig dafür, und das ist für viele Eltern eine große Herausforderung, seine Grenzen zu ownen. Und das passiert vielen Eltern schnell, dass sie ihre Bedürfnisse zurückstellen, um die Bedürfnisse oder Wünsche des Kindes zu erfüllen. Und dann gibt es natürlich künstlicherweise weniger Gelegenheiten, eine Frustrationstoleranz zu üben.
Ja, weil die Eltern
sich selbst zurückstellen, beziehungsweise sich selbst nicht so wichtig sind und sich nicht so zeigen, wie sie eigentlich ganz authentisch wären.
Vielleicht haben die Eltern ja auch selbst eine geringere Frustrationstoleranz.
Oder wurden abgehärtet und haben deswegen keinen guten Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen.
Ja, das kann auch sein.
Mhm.
Der Knackpunkt ist, sich selber auch ernst zu nehmen als Erwachsener und das zu kommunizieren.
Mhm.
Und das reicht aus. Das produziert schon genug Frust.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und die große Herausforderung ist, heutzutage das auszubalancieren mit dem Anspruch, dass wir Kinder auch ernst nehmen wollen in ihren Bedürfnissen.
Ja, ja. Und was es auch sehr, sehr schwer macht, ist, dass so ein Anspruch auch drin ist, was so, glaube ich, ein bisschen der Zeit, also ein Zeitgeist-Ding, dass die Kinder sollen glücklich sein. Mit dieser Idee im Hintergrund ist es natürlich sehr schwer, wenn die Kinder nicht glücklich sind. Und wenn sie frustriert sind, sind sie nicht glücklich. Ja. Und da mischen sich manchmal so Sachen, die eigentlich gar nicht so richtig zusammengehören.
Genau.
Ja.
Und die Schwierigkeit ist eben, dass es keine echten Vorbilder dafür gibt. Die meisten sind in dieser Abhärtungsgeneration groß geworden oder zumindest in der Generation, wo Kinder funktionieren mussten und nicht großartig eine Rolle gespielt hat, was die wollten.
Ja.
Ja. Und das macht eine gewisse Unsicherheit. Vielleicht können wir ja mal überlegen, so Fälle, die vielleicht auch so grenzwertig sind, um mal ein bisschen zu gucken, was ist denn hier vielleicht ein bisschen schwierig, was die Frustrationstoleranz angeht.
Mhm. Hast du schon was im Kopf?
Nee, ich müsste kurz nachdenken. Wir sind an irgendeiner Stelle von meinen Notizen abgebogen und deswegen muss ich mal kurz überlegen.
Du meinst, wenn es so auf der Kippe steht, ist es jetzt eine natürliche Situation, wo Frustrationstoleranz entsteht oder ist es eine Abhärtung?
Ja.
Ah, ja.
Oder ist es was, wo Eltern vielleicht zu große Angst haben, dass das Kind jetzt einen Schaden davon trägt?
Ja.
Können wir zusammen drüber nachdenken?
Also wenn wir es von der Richtung angehen, da gibt es, glaube ich, unheimlich viele Dinge, von denen Eltern befürchten, das könnte einen Schaden annehmen.
Mhm.
Und das sind in der Regel Situationen, das können ganz belanglose oder auch wichtige Situationen sein, wo das Kind einfach eine Intensität an Emotionen zeigt. Da hatte ich auch schon Situationen, wo das Kind so eine schlimme Krise gekriegt hat, weil es halt die Kekse nicht gekriegt hat, dass auch da die Eltern, ne, mit dieser Intensität, da muss es ja richtig, richtig wichtig sein, jetzt diesen Keks zu essen. Und darf ich dann Nein sagen? So ein bisschen in der Form.
Ja.
Oder schade ich dann meinem Kind, wenn es so eine intensiven, ja, Gefühle aushalten muss?
Also wenn
muss.
Der Emotionsausdruck sehr, sehr intensiv ist und das Kind zu leiden scheint,
ja,
dann werden Eltern unsicher, ob das, ja, jetzt das Richtige ist.
Ja.
Und ich finde es erstmal gar nicht falsch, unsicher zu werden.
Ja.
Weil dann kann man gut nachdenken. Dann kann man, also dann handelt man nicht automatisch. Du wiegst deinen Kopf.
Ich wiege meinen Kopf, weil ich denke, in dem Moment, wo das Kind einen intensiven Wutausbruch oder,
ja,
Weinausbruch kriegt, und ich bin aktiviert, weil ich denke, oh mein Gott, ich schade meinem Kind. Das ist gerade echt intensiv und es ist viel zu intensiv, dass ich das aushalte und ich glaube, gerade was Schlimmes passiert, ist, glaube ich, nicht der richtige Moment, um eine besondere Entscheidung zu treffen.
Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist erstmal eine gute Sache, unsicher zu werden, wenn man mit intensiven Emotionen konfrontiert ist.
Und du meinst, weil man dann hinterfragen kann, das, was ich tue, ist das das Richtige?
Ja.
Ja, okay. Na, ich war jetzt im konkreten Moment und da gelingt das dann ja, wenn man so verunsichert, nicht. Aber grundsätzlich ist das eine gute Idee.
Also das ist für mich keine Unsicherheit, wenn ich irgendwie dann das starke Gefühl habe, ich schade mein Kind, dann ist es ja schon, habe ich ja quasi schon eine innere Entscheidung getroffen, das schadet meinem Kind. Dann habe ich meinte jetzt mit, okay, dass mich das unsicher macht, tut das meinem Kind gerade gut, was ich mit ihm vorhab oder nicht. Mhm. Und mehr meine ich überhaupt gar nicht. Mhm. Also viele Eltern haben Angst, unsicher zu sein. Ich finde die nicht falsch.
Unsicherheit generell, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Finde ich auch wichtig.
Ja, und vielleicht schafft man es dann in dem Moment nicht, die richtige Entscheidung zu treffen, aber dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich Gedanken drüber zu machen. Ja. Und unseren Podcast zu hören. So, das erstmal so allgemein. Und dann kann man überlegen, wir bleiben mal bei der Kekssituation, ist das ein Grundbedürfnis, worum es hier gerade geht?
Mhm.
Ja. Also was?
Würde ich in die Liste mit aufnehmen, Kekse essen. Natürlich nicht, das war ein Spaß.
Du bist wahrscheinlich die Einzige in der Familie, die das nicht machen würde.
Das in die Liste mit aufzunehmen, okay, ja, ich bin die. Das stimmt.
Bei mir ist das schon anders, glaube ich.
Ja.
Ja, also es ist wichtig, dann durchzuatmen und zu gucken, okay, ist hier irgendein Grundbedürfnis verletzt? Keks ist jetzt keine Nahrung an sich. Das könnte natürlich durchaus sein, dass das Kind Hunger hat, ne? Also wenn es stundenlang nichts gegessen hat und dann diesen Keks unbedingt will, dann könnte ich auch das in Betracht ziehen, vielleicht als Hunger.
Mhm.
Aber dann kann ich ihm vielleicht was anderes geben. Mhm. Oder vielleicht wirklich einen Keks, bevor es irgendwie abklappt oder so.
Mhm.
Das andere ist dann, was glaube ich auch mit reinkommt, dass die Bindung dann gefährdet ist.
Ja.
Ja.
Es fühlt sich so an, die ist natürlich nicht gefährdet.
Ja, wenn das Kind so hoch emotional ist.
Ja.
Ich finde halt, dass das Wichtige ist zu verstehen, für das Kind ist das wirklich schlimm in dem Moment.
Ja.
Ja? Auch wenn es im Anführungsstrichen nur ein Keks ist. Ja?
Ja.
Also das sozusagen zu erkennen, ich muss nicht sofort als Elternteil dem Kind den Willen gewähren lassen, heißt nicht, das ist nicht wichtig fürs Kind.
Ja.
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 Was kann man denn dann stattdessen machen? Was ist dann wichtig? Also auch für Frustrationstoleranz. Wahrscheinlich nicht zu sagen, dem Kind zu erklären, warum der Keks nicht jetzt nicht notwendig ist.
Ja, das kann man machen, ohne dass es jetzt einen großen Schaden trägt.
Ja.
Ne? Also das, glaube ich, können sich die wenigsten verkneifen, das dann zu erklären, und dann würde ich denen das schon lassen. So, das hilft immer ein bisschen rational für sich selbst auch jetzt zu erklären, warum man jetzt eine Entscheidung gegen den Wunsch des Kindes trifft. Das ist ja auch nicht so leicht als Elternteil in der Generation der Eltern. Und dann ist das Wichtige ist, wenn man entschieden hat, ich will das aber nicht tun, dann runtergehen zum Kind und die Gefühle validieren. Und das kann klingen wie, oh Mann, den hättest du jetzt so gerne, oder? Du bist jetzt richtig wütend auf mich, oder? Ne? Was man halt irgendwie in seinen eigenen Worten sagen kann. Was jetzt nicht irgendetwas, ne, wenn, kann sein, wie ich das jetzt gesagt habe, dass es so ein bisschen künstlich klingt, aber schon Anteil nehmen an den Gefühlen des Kindes.
Ja.
Und das geht natürlich nur, wenn man die auch ernst nimmt. Wenn man die belächelt, weil das Kind jetzt so ein Drama macht und eine Krise kriegt wegen nix, dann wird das Kind einem das auch nicht abkaufen, wenn man dann so einen Satz runterleiert, ne? Irgendwie nur, weil das jetzt angebracht ist, dass das Kind seine Gefühle validiert. Es geht schon darum zu verstehen, das ist jetzt richtig schlimm für den anderen. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und mit der bin ich fein. Aber die Entscheidung ist gegen den Wunsch von jemand anderem, nämlich von dem Kind. Und das kann ich anerkennen und da kann ich Anteil dran nehmen, dass das schon eine scheiß Situation ist. Du bist ja echt sehr ausgeliefert als Kind.
Ja, genau. Und das ist eben das Falsche in dem Moment wäre, das sogenannte Abhärten. Zum Beispiel, indem man das Kind lächerlich macht, genau, indem man beschämt. Sagt, mach nicht so einen Aufstand hier, ist doch bloß ein Keks. Die anderen Kinder machen nicht so ein Theater wie du.
Ja. Du bist unmöglich, das wäre dann so mit Scham arbeiten.
Ja.
Funktioniert auch super.
So entwickelt man keine Frustrationstoleranz. Man entwickelt eine Scham. Also ich möchte dazu sagen, das ist jetzt keine 100% Aussage, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
Nach außen hin glaube ich schon. Also es wird frustrierende Momente geben, die dann quasi gewuppt werden können, weil man eben dann aber, also es ist nach außen hin wirkt, es kann, könnte es wirken wie eine Frustrationstoleranz später dann, wenn man so auf die Art und Weise begleitet wird als Kind. Aber nach innen hin gehen halt die ganzen selbstverurteilenden Gedanken los.
Ja, stimmt. Also in dem Zusammenhang müssen wir eigentlich noch die anderen Dinge, die wichtig sind für ein gutes Leben, noch mit dazu bringen.
Genau.
Also ja, du hast recht. Da kann tatsächlich so eine Art Frustrationstoleranz entstehen. Aber zum Beispiel der Preis ist, dass man keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen hat.
Zum Beispiel, genau.
Ja, oder dass man eben einen niedrigen Selbstwert entwickelt.
Ja.
Da kann man gut ziemlich viel Scheiße mit sich machen lassen, will ich mal so sagen.
Ja.
Wenn Frustrationstoleranz da ist, aber kein Selbstwert.
Ja, oder mit anderen dann später.
Oder umgekehrt mit anderen. Ja. So, demgegenüber, was auch nicht gut wäre, ist die Strategie der Ablenkung, die sehr, sehr gern von Eltern gefahren wird.
Ja.
Also ein Beispiel in der Situation wäre, irgendeinen Spaß machen, das wäre noch das Harmloseste, oder dem Kind dafür was anderes anbieten, irgendwas, was dem Kind ein anderes Gefühl geben soll in dem Moment.
Mhm.
Fällt dir was ein gerade? Ich bin da ein bisschen leer.
Eine Strategie der Ablenkung?
Ja.
Also würdest du bei der Kekssituation bleiben? Also das Kind kriegt beispielsweise keinen Keks, aber dafür gucken wir jetzt einen Film zum Beispiel. Ne? Je nachdem, ne? Wenn jetzt Eltern ein Zuckerthema haben, aber jetzt kein Medienthema, dann wäre das zum Beispiel eine Ablenkung. Oder ich habe mal auch eine sehr, sehr, sehr starke Haltung zur Ablenkung als Strategie gehabt. Also eine sehr starke ablehnende Haltung gegenüber Ablenkung als Strategie. Und das sehe ich inzwischen nicht mehr. Ich finde, Ablenkung ist eine valide Strategie, wenn es nicht die einzige ist.
Noch nicht der hauptsächliche.
Ich finde, es kann eine Strategie sein, wenn man auch andere Strategien als Auswahl hat. So, ich denke jetzt an mich selbst. Es kommt ein bisschen vom Thema ab, aber ich denke jetzt an mich selbst und dass ich auch gerne mal Netflix gucke zur Ablenkung, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte. Und das mir schon hilft auch, dass meine Gefühle sich umjustieren. Und das nicht grundsätzlich ich als was Negatives erlebe, gleichzeitig setze ich mich aber mit meinen Gefühlen auseinander und habe noch viele andere Strategien, um mit herausfordernden Situationen umzugehen. Es ist nicht meine einzige und wäre es die einzige, würde ich mich nicht weiterentwickeln und wären meine Gefühle auch nicht, würde ich die nicht auflösen können. Insofern will ich das nicht verurteilen. Ich finde es wichtig zu sagen, es darf sein, aber es sollte ganz viele andere auch noch geben.
Also verurteilen tue ich das auch nicht. Ich sehe es aber auch ein bisschen anders. Ich finde, Ablenkung ist eine gute Strategie für sich selbst und das finden Kinder auch für sich selbst, sich abzulenken. Ich als Eltern muss ich nicht dem Kind beibringen, dass Ablenkung eine gute Strategie ist, indem ich es ablenke. Und ich verurteile Ablenkung auch nicht. Ich weiß, dass man benutzen kann, aber es sollte eben nicht so häufig sein. Also wenn ich irgendwie keinen einfachen Tag habe, wo ich einfach schwache Nerven habe und mir das Theater nicht geben kann, dann lass mich doch ablenken. Das finde ich völlig in Ordnung.
Ja.
Ja. Würdest du da mitgehen?
Ja, finde, das widerspricht sich gar nicht.
Ich habe noch ein Beispiel, wo ich es auch überhaupt nicht einfach finde, eine richtige Entscheidung zu treffen. Also ich finde ein echt grenzwertiges Thema, also für mich das schwierigste Thema als Vater war das Thema Ablehnung. Und ich erinnere mich, dass ich Momente hatte, wo ich echt geschluckt habe, wenn du mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt hast, ich will jetzt in Ruhe gelassen werden, geh jetzt bitte zu unseren Kindern. Mhm. Oder ich will jetzt nicht kuscheln. Lass das, geh von mir runter, ich will jetzt nicht kuscheln.
Ja.
Da weiß ich, dass ich das, wo ich dachte, oh, der wollte jetzt aber so gerne kuscheln und Nähe. Und das ist aber hart, das ein Kind zu verweigern.
Mhm.
So ging es mir am Anfang.
Mhm.
Und ich habe das aber mit der Zeit, habe ich da umgelernt. Und das war aber nicht einfach. Und ich glaube, das ist auch von vielen Eltern ein Problem.
Ja, das ist auch total schwer.
Ja. Was hat dir geholfen oder dass du dachtest, das ist okay, das unseren Kindern zu sagen?
Naja, also es ist nicht so, dass mir das so leicht von der Hand geht, zu sagen, ich will jetzt nicht kuscheln. Das waren dann wahrscheinlich auch Momente, wo es wirklich auch nicht anders ging. Wahrscheinlich war ich da gestresst. Das ist schon auch eher ein Prozess, in dem ich mich befunden habe, wo ich sage, jetzt kann ich es ein bisschen besser als damals. Aber wenn ich das gesagt habe, dann habe ich versucht, also es war auch nicht leicht, das zu sagen, weil ich Ablehnung ein Scheißgefühl ist und natürlich will ich meine Kinder sich nicht so fühlen lassen durch mein Verhalten, aber was ich mir gesagt habe, war, dass wenn ich immer alles tue, was die sich wünschen und brauchen, auf meine eigenen Kosten, dann erstmal geht es mir schlechter und wo soll das hinführen einerseits und auf der anderen Seite, wie soll das denn dann werden, wenn irgendwann andere Menschen als ich, die nicht so viel Liebe für die haben wie ich, um die rum ist und dann haben die gar keine Skills. Für mich war das eine rationale Erklärung, um eine emotionale Entscheidung ein bisschen leichter zu machen.
Ja, also doch so ein kleiner Abhärtungsgedanke.
Nicht abhärten im Sinne von, die müssen jetzt hart werden und weniger spüren. Ich finde, abhärten ist, irgendwas wird hart, irgendwas ist weniger weich und das hat damit gar nichts zu tun, sondern gewisse Fähigkeiten sind nötig im Leben, um da durchgehen zu können. Und die kann man mit Abhärtung erreichen. Ich kann ja auch sagen, irgendwie du bist so ein anhängliches Kind und du bist unausstehlich. Auf gar keinen Fall will ich dich kuscheln. Oder ich sage, ich will dich heute nicht kuscheln, ich bin ganz erschöpft. Und das sind zwei unterschiedliche Botschaften. Und die machen beide ein ablehnendes Gefühl. Aber das eine macht Scham und ich bin wohl falsch hier mit meinen Bedürfnissen. Und das andere macht, hier ist eine Grenze.
Ja.
Und beides macht Frust, aber beides geht in eine andere Kerbe und hat eine andere Konsequenz.
Ja, ich finde das schön, dass du das so plastisch auseinandernimmst, diesen Begriff des Abhärtens. Und das hilft mir auch, das auszudifferenzieren, worum es auch ein bisschen geht immer, weil dass die Eltern so auch sehr oft in der Zukunft sind, was sie glauben, was muss ich meinem Kind unbedingt beibringen.
Ja.
Und ich höre raus, bei dir war es so, dass der Gedanke dir geholfen hat, deine eigenen Grenzen zu wahren.
Ja.
Und ich kenne das auch teilweise von mir und da sage ich, kann man schon mal machen, wenn es quasi hilft. Im Grunde geht es aber wirklich nur, das ist wirklich in den letzten Jahrzehnten meine Erfahrung, um Zusammenleben. Und wie machen wir das, dass es sich für alle gut anfühlt?
Ja.
Und eben uns Eltern eingeschlossen.
Genau.
Ja. Und wir haben so viel zu wuppen und zu stemmen, da müssen wir unsere Ressourcen einteilen.
Ja, und dann halt mal hier und da unsere Ansprüche auch anpassen.
Ja.
Und das ist ja diese Vorstellung von so kann es gut gehen, wenn jeder sich zeigt mit seinen Grenzen, ne? Und wir natürlich als Erwachsene die Verantwortung haben für die Atmosphäre und die Qualität der Beziehung und die Atmosphäre in der Familie und so weiter, das ist klar. Und gleichzeitig sind wir alle da mit unseren persönlichen Grenzen, aber wenn du als erwachsener Mensch mit einer Kindheitsgeschichte kommst, die dir verlernt hat, eigene Grenzen wahrzunehmen und zu spüren, dann kann man, finde ich, sich ein paar Brücken bauen, um da wieder hinzukommen.
Ja.
Das ist die Schwierigkeit, ne? Und das ist ja das, was vielen Eltern auch passiert, dass sie einfach ihr Kind, mit ihrem Kind alles anders machen wollen und wollen, dass dieses Kind irgendwie Zugang zu seinen Gefühlen hat und Zugang zu seinen eigenen Grenzen und das sich ernst genommen und respektiert fühlt. Oft aus einer Erfahrung heraus, weil man das selber nicht erlebt hat. Und was aber dann vergessen wird, ist, dass das Kind nicht nur vom Miteinander, also wie wird es behandelt, lernt, sondern auch am Vorbild.
Ja,
ja.
Vor allen Dingen vom Vorbild.
Ja.
Und da stimme ich auch überein, diese Brücken können da helfen.
Ja.
Und was noch mehr hilft, ist zum Beispiel zu uns in die Familienberatung kommen,
ja,
und da vielleicht ein bisschen aufräumen und die vergangenen Erfahrungen trennen von den gegenwärtigen,
ja,
Erfahrungen.
Ja.
Ja, weil unsere Kinder sind nicht wir. Und da kann es oft passieren, dass wir so ein bisschen die Individualität verpassen der Kinder, wenn wir so in unserer eigenen Geschichte, ja, verfangen sind.
Das stimmt total. Ja, dass wir dann denken, ah, das war für mich so schwer, das ist jetzt für mein Kind so schwer. Das, ja, kann stimmen, aber das muss nicht stimmen, weil das Kind eine ganz andere Person ist, so meinst du das, ne?
Genau.
Ja.
Und da war auch wirklich auch neugierig zu sein und auch das je nach Alter zu fragen oder zu beobachten, was passiert da beim Kind,
ja,
und dann vielleicht auch überrascht werden.
Ja.
Ja. Ich wollte noch was zum Thema Ablehnung sagen. Also mir hat geholfen, tatsächlich so alles temporär zu betrachten, immer in der Gegenwart zu sein und zu gucken, wie ist es jetzt. Wenn ich jetzt im Moment vielleicht ablehnend den Wünschen meines Kindes gegenüber bin, dann muss das nicht morgen auch so sein oder in 5 Minuten oder so.
Mhm.
Und wichtig ist wirklich, was ist so grundlegend in der Familie? Also gibt es da grundlegende Ablehnung in den meisten Familien nicht?
Mhm.
Ja. Und das ist das Wichtige. Und es gibt immer Momente, wo man vielleicht mal mit Sachen nicht gut klarkommt. Ja, das sind so Fehler, die sind so mit eingepreist in eine Kindheit, dass sie eben vielleicht zu ablehnend sind oder dass sie die Nerven verlieren oder was weiß ich.
Ja, das gehört mit dazu. Und es kann verkraftet werden.
Ja. Und das muss man nicht, da muss man auch nicht extra dafür sorgen, um das Kind abzuhärten.
Ach so.
Das passiert sowieso automatisch.
Das passiert sowieso, genau. Das wäre eine große Überraschung, wenn da irgendjemand ohne das da durchkommt. Ich finde auch den Unterschied zwischen einer gesunden Frustrationstoleranz und einer, die durch Abhärtung gelernt wurde, macht, dass in einer gesunden Frustrationstoleranz, bleiben wir bei der Keksdose, kriegt den Keks nicht, aber es ist irgendwie ein Elternteil da, was auf Augenhöhe geht und die Gefühle validiert und, ne, irgendwie Anteil nimmt, dann lernt das Kind mit dem Frust umzugehen und gleichzeitig lernt, ich krieg nicht, was ich will und meine Gefühle sind trotzdem richtig und auch meine Wünsche sind okay. Und bei der Abhärtungsvariante, wo dann mit Scham oder Vorwürfen oder Vergleichen, wo das Kind schlecht dabei abschneidet, gearbeitet wird, sage ich jetzt einfach, entsteht halt eine Frustrationstoleranz von außen, aber es ist klar, so wie ich das will, ist es falsch. Und das, wie hast du ja vorher schon gesagt, hat diverse Konsequenzen auf die,
ja,
Lebensqualität,
ja,
Beziehungsqualität später.
Also da kann ich auch als Elternteil auch mich mal beobachten, wie ist es denn mit meiner Frustrationstoleranz? Und Frustrationstoleranz heißt nicht Zähne zusammenbeißen. Das ist keine Frustrationstoleranz. Frustrationstoleranz heißt, ich kann das überhaupt erstmal aushalten, dass ich also für einen Moment lang aushalten, dass ich frustriert
bin.
Mhm. Und kann eine gesunde Entscheidung treffen, zum Beispiel. Also Frustrationstoleranz ist zum Beispiel nicht, wenn ich in einer missbräuchlichen Partnerschaft oder so bleibe.
Nee.
Das hat nichts mit Frustrationstoleranz zu tun.
Ja.
Ja, oder dass ich das akzeptiere, dass in einer Beziehung oder in einer Familie mir was für mich essentiell Wichtiges vorenthalten wird. Das hat auch nichts mit Frustrationstoleranz zu tun, aus, nee, meiner Sicht.
Frustrationstoleranz für mich heißt, es ist ein Moment, der frustriert mich und ich gehe da durch. Also ich fühle all die Gefühle, die kommen eben mit diesem Frust, dass ich nicht bekomme, was ich will oder vielleicht sogar, was ich brauche. Und dann kann ich mich wieder beruhigen und keiner kommt dabei zu Schaden. Und keiner kommt dabei zu Schaden, heißt nicht ich selbst, weil ich mich beschäme oder nicht mein Gegenüber, ne, wenn ich jetzt so auch an Erwachsenenbeziehungen denke, weil ich den beschäme.
Ja, ja.
Weil das ist das, was Abhärtung mit sich bringt, irgendeine Form von Beschämung. Und entweder geht die als Erwachsener nach innen, mhm, oder die geht halt dem Gegenüber entgegen. Und das ist super destruktiv.
Ja, finde ich gut gesagt.
Mhm.
Also da fällt mir ein, das wäre noch gut, was zu ergänzen, weil ich eben von missbräuchlichen Beziehungen geredet habe und dann direkt danach von, dass einem irgendwas Wichtiges vorenthalten wird. Das kann auch in ganz gesunden Beziehungen passieren, dass irgendwas Existenzielles fehlt. Das heißt aber nicht, dass es sofort eine missbräuchliche Beziehung ist. Das heißt, ja, manchmal, dass man da zu unterschiedlich ist oder dass die andere Person nicht in der Lage ist, einem das zu geben. was einem so, so, so wichtig ist.
Ja.
Und das ist kein Grund, die andere Person zu beschämen. Das geht nur darum, sich selber dann ernst zu nehmen.
Ja.
Ja.
Und das ist echt ein komplexer Prozess, das zu lernen. Also wenn ich an unsere Streits früher denke, die waren schon heftig.
Mhm.
Und das glaube ich auch nochmal hier an der Stelle ist, wenn ihr merkt, das passiert aber in unseren Streits, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, dass wir sind, wie wir sind, weil wir jeweils nicht kriegen, was wir wollen oder brauchen, dann würde ich immer empfehlen, sich begleiten zu lassen, weil dann ist man schon ganz schön verhakelt ineinander.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, wie es bei mir war und unserer Beziehung. Also für mich war es echt ein großer Schmerz, wenn ich echt gelitten habe und du kein Verständnis hattest.
Ja.
Für mich.
Ja, I know. Ich erinnere mich.
Und da habe ich gedacht, dass es eigentlich, so kann ich nicht zusammenleben.
Mm. Mm.
Und habe auch das abgewertet, dass du das mir nicht geben wolltest.
Ja.
Da, welcher Mensch.
Stimmt ja wohl was mit mir.
Ist nicht. So.
Ja.
Ja. Und ich habe dann gelernt, also erstmal haben wir uns sowieso unterhalten und ich habe ein Stück weit dich mehr kennengelernt und mehr auch kennengelernt, was bei dir los ist in solchen Momenten. Und das hat mir schon mal geholfen zu verstehen, das ist jetzt nichts, was du machst, um mich zu bestrafen oder irgendwie mir zu schaden. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das hat seine Gründe, weswegen du das in dem Moment mir nicht immer geben kannst.
Ja.
Und das hat mir schon mal geholfen, das zu akzeptieren. Also das hat sich viel, viel leichter angefühlt, erstmal, dass du jetzt nicht dich nicht mehr als Arschloch zu sehen.
Ah ja.
In dem Moment.
Wie hilfreich.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast bis auf den Status nicht Arschloch geklettert in den vielen Jahren. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht und dann, also das hat mir auch geholfen, drüber nachzudenken und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, das ist ja gar nicht immer so. Du hast ja auch manchmal Verständnis. Ist ja gar nichts Grundlegendes bei dir, dass du mir nie Verständnis gibst.
Mhm.
Und dann habe ich auch das Glück, dass ich noch andere Menschen habe. Zum Beispiel eine Partnerin, aber auch Freunde, Freundinnen, die mir das in dem Moment dann auch geben können, wenn du es mir gerade eben nicht geben kannst. Und das ist gar nicht zwingend notwendig, dass du das immer machen musst.
Ja.
Und das hat mir geholfen. Und das ist jetzt, glaube ich, eine sehr komplexe Variante von Frustrationstoleranz.
Also du hast quasi eine Frustrationstoleranz mit mir in den Beziehungsthemen entwickelt, willst du sagen?
In diesem Beziehungsthema, also bei vielen Beziehungsthemen, ja. Aber das war jetzt so ein Beispiel.
Ja. Und was dir geholfen hat, ist zu sehen irgendwie, was ist die Ursache und zu verstehen, es geht nicht darum, mich schlecht zu machen oder mir zu schaden.
Also das hat mir sehr geholfen und ich glaube, am meisten hat mir geholfen, das Wissen, ich habe noch andere Menschen.
Ja.
Und das ist auch nicht deine Aufgabe, dass du das immer hinkriegst. Und dann auch mich selber zu betrachten, ich habe eigentlich auch nicht immer Verständnis für deinen Kram.
Mhm. Ein bisschen Demut auch.
Ein bisschen Demut, ja.
Okay.
Ich muss jetzt mich ein bisschen orientieren. Also wir sind heute ganz schön quer durch den Kosmos unterwegs, habe ich das Gefühl, auf jeden Fall nicht mehr bei meinen Notizen.
Ja, es ist ja schon auch, da hängen ja so viele Themen dran. Es ist schon schwierig, irgendwie so einen roten Faden beizubehalten.
Ja, aber ich habe eine Sache, die ist mir noch wichtig.
Mhm.
Und zwar kommt verständlicherweise dann auch oft das Problem oder der Gedanke, okay, mein Kind wächst jetzt auf in einer sehr guten Familie, jeder wird gesehen, auch die Eltern zeigen ihre Grenzen und alles ist super, aber wenn es dann rauskommt in die Welt, die funktioniert ja nicht so.
Ja.
Und deswegen ist das dann doch doof.
Ja, ich kann den Gedankengang total gut nachvollziehen. Das, was mir dazu einfällt, sind unsere Kinder tatsächlich, nämlich die sind in einer sehr alternativen Kita gewesen, dann auf einer freien Schule und die freie Schule, da sind sie nach wie vor, ist eine Bubble. Auch sehr alternativ, beziehungsorientiert, sehr queer-freundlich, also ein bisschen anders als die Welt. Klein, nah und
wertschätzend.
Wertschätzend, genau. Also es geht quasi um Beziehungen oder die Beziehungsqualität ist eine ganz andere als an so großen staatlichen Schulen. Und dann könnte man meinen, wenn die dann aus dieser Bubble entlassen werden, wie sollen die das schaffen im Leben? Bei einer kleinen Beleidigung an der nächsten Ecke brechen die ja zusammen, weil da haben die ja gar keine Erfahrung mit. Sage ich jetzt mal so überspitzt.
Mhm.
das, wie ich jetzt zum Beispiel unseren großen Sohn erlebe, ist was ganz anderes. Der hat so eine Stabilität mit seiner eigenen Integrität, weil er jahrelang die Erfahrung gemacht hat, so wie ich bin, bin ich richtig und ich werde ernst genommen, dass ihn das total trägt, außerhalb der Bubble. Dass er auf Menschen zugehen kann, dass er zuhören kann, dass er empathisch sein kann, dass er nicht, so erlebe ich es zumindest, ich erlebe ihn ja nicht in allen Situationen, das Gefühl hat, ich muss aufpassen, mir nimmt jemand was weg, ich darf jetzt hier gleich nicht sein, wie ich bin, also muss ich darum kämpfen, egal auf welche Art, sondern da so eine Gelassenheit mit sich bringt. Und ich glaube, dass das ist eine Frucht.
Ja, ja, finde ich ein schönes Beispiel. Ich freue mich da auch jeden Tag dran.
Ja.
Und ich erlebe zum Beispiel auch, dass er vieles auch nicht so persönlich nimmt oder Sachen, also was jetzt andere zum Beispiel über ihn behaupten oder so, dass ihn das gar nicht so wirklich interessiert, weil er so ein gefestigtes Selbst hat, aus meiner Sicht. Also da vielleicht eine anekdotische Evidenz von uns. Auch ich würde sagen, ich kann die Ängste total nachvollziehen. Ich habe die auch manchmal. Und gleichzeitig sind wir als Menschen soziale Wesen. Das heißt, also wir können uns nicht auf alles vorbereiten, was so kommt. Uns passieren Sachen, es gibt Tragödien, es gibt Fehler, die wir machen. Und es gibt Menschen, die uns schlecht behandeln. Und das lässt sich nicht 100% verhindern. Aber was dann trägt, das erlebe ich auch, was mich trägt oder erlebe ich bei ganz vielen, das, was trägt, sind die Beziehungen, die wir haben.
Ja.
Dass wir dann hingehen können und sagen, mir ist das und das passiert. Und da finde ich Gehör für. Oder dass ich, oder auch Hilfe. Ja. Ich habe die und die Probleme, ich komme damit alleine nicht klar. Kannst du mir helfen?
Da fällt mir ein, dass mir da in dem Teil wichtig wäre, zu differenzieren. Du hast gesagt, wenn ich aus einer guten Familie komme, und was ich denke, was du meinst, ist wahrscheinlich, wenn ich aus einer Familie komme, wo irgendwie eine sichere Bindung und eine gute Beziehung zwischen den Familienmitgliedern herrscht, nicht zu verwechseln mit überbehütet. Weil das könnte auch ein anderes Wort für gute Familie sein, dass man überbehütet ist.
Ja.
Und das.
Da müssen wir noch ein bisschen was über überbehütet jetzt, glaube ich.
Ich dachte, ich baue eine gute Brücke.
Ja. Ja. Dann leg mal los.
Wenn ich an überbehütete Familie denke, dann denke ich an Eltern, die überbehüten und warte.
Okay.
Und da denke ich an,
also so im Lexikon.
Steht so, habe ich gelesen. Das bedeutet für mich, wenn ich überbehüte, dann bin ich die ganze Zeit auf der Hut. Und wenn ich auf der Hut bin, dann bin ich immer schon 3 Schritte schneller als das, was ich denke, was passieren könnte. Und das im Zusammenhang mit Begleitung eines Kindes heißt, dass das Kind wenig Gelegenheit hat, selber Sachen auszuprobieren. Und zum Ausprobieren gehören Erfahrungen sammeln einerseits und gleichzeitig auch Fehler zu machen, Misserfolge zu erleben und all das.
Ja, da fällt mir Jesper Juhl ein. Ich finde, er hat das echt super gut auf den Punkt gebracht mit dem Satz für ein Kind, ich mache das selbstständig, aber nicht allein. Das ist eine gesunde Begleitung, die Selbstwirksamkeitserfahrung möglich macht.
Ja, voll. Guter Satz, ja.
Und eben alles dem Kind abzunehmen oder für das Kind was zu machen oder diese ständigen Sorgen zu haben, die einen Dinge tun lassen, die schirmen das Kind ab von alltagsnahen Erfahrungen und vor allen Dingen von sich selbst zu erfahren mit und auch die eigenen Grenzen zu erfahren. Also es gehört ja auch mit dazu, das eigene Scheitern auch mal zu erleben.
Ja, und auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das ist richtig, richtig wichtig. Also wenn alles, warum lachst du?
Weil ich das, glaube ich, vor 3 Sätzen gesagt
habe. Hast du das gesagt? Habe ich das verpasst? Okay. Ja, wirklich?
Können wir ja nachhören.
Naja, ich glaube dir. Okay, dann
aber,
streich
das. Erzähl mal, vielleicht wolltest du ja was Neues sagen.
Na, jetzt bin ich raus. Selbstwirksamkeit, also ich bin wirksam und habe einen Einfluss in dieser Welt, um was zu verändern, entweder für mich oder für jemand anderen. Das ist so eine essentielle Erfahrung, die auch für ein gesundes Selbst oder für die Entwicklung eines gesunden Selbst ganz, ganz, ganz toll wichtig ist. Und mit dieser guten Intention, die Eltern haben, um ihr Kind zu beschützen vor Situationen im Leben, so sehr verhindern sie damit diese Erfahrung. Und was da irgendwie die Konsequenz sein kann, ist einfach ein Kind, was sich wenig zutraut.
Ja.
Weil es erstens nicht dran glaubt, dass es eh irgendwas an der Situation verändern kann und zweitens nicht die Erfahrung gemacht hat, dass es das schafft. Weil da irgendjemand im Hintergrund ist, der vertraut und sagt, du schaffst es.
Ja.
Ja.
Ja. Und wenn wir solche Erfahrungen verhindern oder das selber fürs Kind machen, dann sagt das, kann das indirekt wahrgenommen werden als, du schaffst es nicht, ich genau. traue dir das nicht zu.
Ja. Ja.
Und es gibt Punkte, und da müssen wir als Eltern eingreifen, Straßenverkehr zum Beispiel. Also wir müssen die Möglichkeit haben, da zu sein, wenn was passiert. Ja. Ja. Aber ansonsten, das ist auch meine Erfahrung, es gibt super wenig Dinge, die eine unumkehrbare, negative, destruktive Erfahrung für ein Kind sind. Ja, also ich würde halt so Unfälle darunter sehen und Missbrauch oder Misshandlungen. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Und auch da erinnere ich mich auch, jetzt wo ich gerade von Unfällen rede, hatte ich auch echt eine große Angst, wenn unsere Kinder auf einem riesengroßen Klettergerüst waren oder auf einem hohen Baum.
Ja.
Also da wollte ich zum Beispiel unseren Kindern sagen, komm mal wieder runter, das ist zu hoch. Und da hast du zum Glück gesagt, nee, der klettert da ständig hoch, das ist okay, der schafft das. Mhm. Vertrau dem. Und was ich dann brauchte, war, dass ich in der Nähe war und quasi schon vorbereitend meine Arme ausgebreitet habe, falls irgendwie doch was passiert.
Ja, total.
Ja. Okay. Mhm. Und das kann man dann machen.
Ja. Ja. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der da drin ist, nämlich, wenn ich Schwierigkeiten habe, den Frust meines Kindes auszuhalten, zum Beispiel, dann finde ich sinnvoll zu gucken, was ist es denn, was macht es mir so schwer? Zum Beispiel mit dieser Sache mit dem Baum, da fällt mir eine Geschichte ein, da ist einer unserer Kinder auf einen so hohen Baum geklettert, das habe ich auch nicht ausgehalten. Also der wäre gestorben, wenn der runtergefallen wäre, so hoch war der. Und dann habe ich entschieden, das halte ich nicht aus. Ich bin ja jetzt hier verantwortlich und wenn ich verantwortlich bin, muss ich ja diese Verantwortung tragen und das kann ich nicht. Und habe dann gesagt, tut mir leid, halte ich nicht aus, du musst runterkommen. Mhm. Also das ist immer ein Abwägen, finde ich. Also es ist so schwierig zu sagen, schwarz und weiß, so das ist richtig und das ist falsch. Es kommt immer daran, ich bin verantwortlich und wie kann ich die Verantwortung tragen? Und wenn aber immer wieder Situationen passieren, wo mein Kind wütend ist und ich dann immer irgendwie dann doch einknicke oder ablenke oder was auch immer tue, dann ist, glaube ich, sinnvoll zu gucken, was ist es denn, was macht es denn so schwer? Was steht denn da dahinter?
Ja.
So, will ich nicht unbeliebt sein und heißt unbeliebt sein, die Beziehung ist in Gefahr, ne? Zum Beispiel ein Beispiel, ne? Was, glaube ich, viele bewegt.
Oder wie du mit dem Baum, liegt es daran, dass ich nicht die Sicherheit habe, dass ich das Kind auffangen kann, wenn es runterfällt.
Ja.
Und dann finde ich das wichtig zu sagen, ich halte das nicht aus.
Ja.
Das hat nichts mit dir zu tun, das ist meine Angst, aber ich will, dass du jetzt runterkommst. Mhm. Abgesehen davon, dass es dann schwierig sein kann, das Kind vom Baum zu holen.
Ja, das war echt, also das war ein sehr prägender Moment, weil es ein wahnsinnig hoher Baum war. Da hat mein Herz geflattert.
Ja, und wie immer stelle ich fest, dass es sehr viel mit Erfahrung zu tun hat und dem eigenen herausfinden, wer bin ich als Elternteil, wo sind meine Grenzen, was passiert bei mir und wer ist mein Kind, wen habe ich hier vor mir und da einen Weg zusammenzufinden.
Ja, genau.
Und vor allen Dingen in der Gegenwart tatsächlich zu bleiben und weniger in diesen ganzen Sachen, was muss das Kind alles lernen.
Ja.
Also eine Erfahrung von mir ist auch, und die hat mich total entlastet, ich kann meinem Kind nicht wirklich alles beibringen, was es für ein Leben braucht. Es wird immer ein paar Sachen werden übrig bleiben, die muss es dann erst später lernen.
Ja.
Einfach, weil ich dafür nicht die richtige Person war.
Ja, total. Und was ich gelernt habe, ist, Therapie ist voll die gute Sache. Ich meine, wir sind beide Therapeutinnen. Wir sollten auch was übrig lassen für später. Oder? Damit auch unsere Kinder in die in den Genuss kommen, selbst zu einer Therapie zu gehen.
Okay. Ich, da wir hier im Podcast sind, fühle ich mich genötigt zu sagen, dass es natürlich ironisch gemeint ist von dir.
Das sage ich, um mich zu beruhigen.
Ja, okay.
Ja. Wenn ich, also ne, wenn dann, weil das, was ja dann auch bei vielen Eltern und auch bei mir dranhängt, ist ein Schuldgefühl.
Ja.
So, ich kann meinem Kind nicht alles geben, was es braucht oder ne, irgendwie, und das geht bei kleinen Sachen an oder auch bei essentiellen Sachen, wenn die Bedürfnisse mal auseinandergehen. Und das, ich bin da auf jeden Fall sehr geplagt gewesen mit Schuldgefühlen und manchmal immer noch, obwohl nicht mehr so viel. Und um mich zu beruhigen, ist das eine Sache zum Beispiel gewesen, die ich mir gesagt habe, das ist schon okay.
Ja.
So, ich bin jetzt auch, ich habe echt viel, viel weniger Möglichkeiten, viel, viel weniger Sachen gelernt in meiner Kindheit, als jetzt unsere Kinder, ne, gerade was so emotionale Entwicklungen angeht, lernen dürfen oder Bindung. Und ich bin schon auch trotzdem gut geraten und mache dann halt eine Therapie. Und das sollte nicht der Leitsatz sein, aber ich finde, es hilft, sich zu beruhigen.
Ja.
Ja.
Ich,
lustige Fantasie.
Vielleicht reicht das auch an der Stelle.
Sollte auf jeden Fall kein Elternleitsatz sein. Ach, mein Kind kann dann später Therapie machen.
Ja,
ja.
Wenn es hilft, gerne. Aber also das ist wirklich ein zu hoher Anspruch, ein Kind auf wirklich alles vorbereiten zu müssen. Also dass das sozusagen der Anspruch ist, der...
Der wird wahrscheinlich nicht gelingen.
Der wird nicht gelingen.
Ja.
Nicht 100%.
Nee.
Man kann viel mitgeben. Und also was wichtig ist aus meiner Sicht, und das zeigt auch die Forschung, ist halt das Fundament. Und das sind die Beziehungen in der Kindheit.
Ja.
Und das ist die beste Abhärtung. Und jetzt versuche ich irgendwie mit dir einen neuen Begriff zu finden.
Stärkung. Ich habe noch nicht verstanden, was dein Punkt ist. Was willst du sagen?
Na, ich will sagen, dass das was ist, was wir leisten können als Eltern. Eine gute Beziehung uns sichtbar zu machen mit unseren Grenzen, die Grenzen unserer Kinder ernst zu nehmen und interessiert zu sein aneinander.
Ja.
Und mir fällt da immer unser Leitsatz ein, bevor es nicht allen gut mit einer Situation geht, sind wir nicht fertig.
Ja, und was ich auch denke, wovon Kinder ganz, ganz doll viel profitieren, statt abgehärtet zu werden, ist, wenn Eltern sich mit den Themen auseinandersetzen.
Ja.
Und
gut.
In dem Zusammenhang finde ich es total wichtig, wenn Abhärtung ein Thema ist oder so diese Frage im Hinterkopf schwirrt, sollte ich nicht mein Kind ein bisschen abhärten für die Welt, dass ich sinnvoll fände, sich vielleicht mit der eigenen Geschichte der Abhärtung zu beschäftigen.
Ja.
Und wer hat mich abgehärtet und was hat das gemacht mit mir?
Ja, kann man auch bei uns machen.
Ja, sollte man sogar bei uns machen.
Und ein Punkt ist mir auch noch total wichtig bei diesem Vorbereiten auf die Welt, nämlich, dass wir die Welt gestalten. Also die Welt ist so, wie sie ist, aufgrund dessen, wie wir miteinander umgehen, die Dinge, die hier angeblich wichtig sind oder nicht wichtig sind. Und das ist kein Abhärten, das ist ein Anpassen an Problem, wenn jetzt quasi Ellenbogen sozusagen das wichtigste Tool sind.
Ja.
Wenn wir anfangen, Beziehungen mehr zu wertschätzen, dann verändert sich auch die Welt. Dann kann sie sich überhaupt erst verändern und nicht, indem alle abgehärtet hier rumrennen in Rüstung und bewaffnet mit Gefühlslosigkeit.
Ja, mehr desselben schafft mehr desselben.
Genau. So, ich bin selbst gespannt, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist und mir die dann anzuhören, die Folge. Ich fand es auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit dir.
Ja, ging mir auch so.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Bis bald.
Bis bald.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.